immer wieder Stamm bringen. Ja, Lena hat es bereits gesagt. Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Eine, die uns durch den ganzen Frühling hindurch, ja sogar bis zu den Sommerferien mit einzelnen Unterbrüchen begleiten wird. Und es geht dabei um diesen Propheten Jona. Und einige von euch wissen, Jona gehört zu den sogenannten 12 kleinen Propheten. Und obwohl er klein ist, ist er eigentlich, also klein nicht in, der, in seiner Größe, das wissen wir nicht so genau, aber er gehört trotzdem zu den Propheten, die vermutlich ziemlich bekannt sind. Das rührt vor allem daher, oder ist zumindest meine Vermutung, dass seine Geschichte eine ganz spezielle Episode enthält. Und ich kann es mir vorstellen, die meisten wissen vermutlich, um welche Episode es sich handelt. Welches könnte das sein? Der Fisch, genau. Wegen dem Fisch ist diese Geschichte sehr bekannt geworden und nicht nur bei Kindergeschichten sehr beliebt. Ja, die Jona-Geschichte, die hat aber auch bei anderen Anlässen immer wieder mal zur Diskussion gesorgt oder wird heute noch gerne diskutiert. Und zwar im Zusammenhang mit den sogenannten Wunderglauben. Es gibt Menschen, die haben Mühe, etwas zu glauben, das sie mit ihrem Verstand nicht fassen können, das über ihren Verstand hinausgeht. So zum Beispiel eben die Geschichte, dass Jona von einem Wal verschluckt worden ist, während 3 Tage in diesem Bauch überlebte und dann ans Land gespuckt worden sei. Eine Vorstellung, die nicht alle Menschen sich das vorstellen und eben an Wunder grenzt. Und aus diesem Grund ist für solche Menschen die Bibel oder zumindest einzelne Aussagen davon nicht glaubwürdig. Wunderskeptiker sollten dabei aber bedenken, dass ihre Überzeugung, Wunder seien gar nicht möglich, ebenfalls ein Glaube ist, der sich nicht beweisen lässt. Ja, und da diesem Ereignis mit diesem Fisch schon sowieso genügend Rechnung getragen wurde und genug Aufmerksamkeit bekam, werden wir uns heute und auch in der folgenden Predigtserie mit weiteren oder anderen Aspekten dieser Geschichte auseinandersetzen. Und wir nehmen gleich nochmal diese Slido-Umfrage zur Hand und schauen, was denn sonst noch für Gedanken dazu gekommen sind. Die Rizinusstaude zum Beispiel, die haben auch mehrere Leute erwähnt, etwas, das am Ende dieser Geschichte auftaucht, dass er ein Prophet war. Etwas unten links, Eishockey-Club, das hab ich gesehen, habe gedacht, Jona, Rapperswil Jona vermutlich, oder? Die haben erst kürzlich Spiel eliminiert, den Pre-Playoffs, genau. Auch fast ein Wunder, könnte man sagen. Dann Buße und Umkehr, Mann über Bord, Gnadenbotschaft, Schisshas, Spanien, genau, also ganz viele Gedanken, die bereits schon vorhanden sind zu dieser Geschichte. Und das ist wunderbar und ich kann dir, ich kann es nicht garantieren, aber ich bin von großer Überzeugung, dass du auch neue Aspekte von dieser Geschichte kennenlernen wirst. Heute werde ich eine kurze Übersicht geben, überhaupt über dieses Jona-Buch. Und wir starten mit ein paar charakteristischen Merkmalen von diesem Jona-Buch. Das Jona-Buch ist aus literarischer Sicht ein sehr spannendes Buch. Es gilt als eine Perle alttestamentlicher Erzählliteratur. Und dass es vor allem durch diese einheitliche und kunstvolle Darstellung zu diesem Titel geschafft hat. Wir haben hier eine Folie, an der das sehr deutlich gemacht wird. Im Grunde genommen handelt das Jona-Buch von 2 verschiedenen Episoden. Und zwar geht es in den ersten beiden Kapiteln darum, dass Gott Jona einen Auftrag gibt, dem er nicht gehorcht. Und im zweiten Teil, den anderen beiden Kapiteln, bekommt er den Auftrag erneut und diesmal gehorcht Jona Gott. Und würde man diese beiden Episoden übereinander lappen, übereinander legen, dann wären diese vom Muster her fast oder ziemlich identisch, sogar was die Verszählung betrifft. Literaturliebhaber werden also beim genaueren Betrachten von diesem Jona-Buch definitiv auf ihre Kosten kommen. Eine weitere Besonderheit am Buch Jona ist folgende. Normalerweise steht bei einem Propheten die zu überbringende Botschaft an ein Volk im Zentrum. Meistens erging diese Botschaft an den König. Nicht so bei Jona. Bei Jona umfasst die ganze Botschaft, die er an das Volk richtet, lediglich 5 Worte. 5 Worte im Urtext. Auf Deutsch sind das etwas mehr, das heißt, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Das ist die ganze Botschaft in diesem Jona-Buch. Man kann deshalb davon ausgehen, dass nicht die Botschaft im Zentrum steht, sondern der Prophet Jona selber und den Weg, den Gott mit diesem Propheten geht. Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe, schreibt dazu Folgendes. Beide Episoden zeigen uns, wie Jona, ein entschiedener Gläubiger seiner Zeit, mit Menschen umgeht, die ethnisch und religiös anders sind als er. Das Buch Jona kann uns viel zeigen über Gottes Liebe zu Menschen und Gesellschaften außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Es zeigt uns Gottes Ablehnung von zerstörerischem Nationalismus und der Geringachtung anderer Völker und Ethnien. Und es kann uns lehren, trotz der subtilen und unausweichlichen Macht, die der Götzendienst in unserem Leben und Herzen oft hat, ein Missionar in der Welt zu sein. Das einfach mal als grobe Übersicht zum Setting von diesem Jona-Buch. Und das hat mich interessant, das fand ich interessant, dass Andreas hier vorne erzählt hat, ich habe den Auftrag bekommen im Chat, dieses und jenes zu tun. Und um einen Auftrag, um den geht es eben heute auch in diesem Teil der Geschichte, den wir jetzt gemeinsam anschauen. Und zwar geht es um die ersten 3 Verse im Jona-Buch. Alles beginnt damit, dass Gott eine Nachricht an Jona sendet. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Kurz und knapp, nicht viel mehr dazu zu sagen. Und über Jona selber erfahren wir in diesem Text auch nicht sehr viel. Nur, dass er der Sohn von Amittai sei. Wenn wir in der Bibel schauen, dann gibt es noch weitere Textstellen, in denen wir mehr über Jona erfahren. Aber dazu dann erst an einem anderen Sonntag. Für heute muss das mal reichen, was Jona betrifft. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Und hier erfahren wir schon etwas mehr. Zum Beispiel darüber, dass Gott bestens informiert ist, was die Machenschaften dieser Ninivianer sind. Offenbar begehen sie boshafte und ungerechte Taten, die Gott nicht verborgen bleiben. Und zwar, Gott sieht diese nicht erst jetzt, als das Fass voll ist oder als die Bosheit zum Himmel schreit, sondern Gott hat bereits von Anfang an schon alles mit angesehen. Und tatsächlich gehören die Bewohner von Ninive zu einem Volk, zu den Assyrern, das für ihre Grausamkeit bekannt war. So lesen wir zum Beispiel im Propheten Nahum folgenden Satz. Denn weit und breit gibt es keinen, der nicht unter deiner unendlichen Grausamkeit gelitten hat. Assyrien war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der Antike. Es wird einem schon beim Lesen dieser Gräueltaten richtig schlecht. Es war deshalb auch nicht verwunderlich, dass man beim Assyrischen Reich von einem Terrorstaat sprach. Und die Hauptstadt dieses Terrorstaates war eben Ninive. Ninive, das liegt im heutigen Irak. Genauer gesagt dort, wo heute die Stadt Mosul liegt. Ebenfalls immer wieder in den Nachrichten. Die Bibel spricht von einer großen Stadt bei Ninive. Und tatsächlich wollte man diese Stadt durchqueren, so musste man mehrere Tage dazu aufwenden, wenn man zu Fuß hindurch wollte. Und nebst ihrer Größe war Ninive auch eine mächtige Stadt, vor allem was das kulturelle Zentrum und die militärische Macht anbelangte. Und nun soll Jona also diesem Volk, dieser Stadt, dieser Hauptstadt von dem Assyrischen Reich, die Konsequenzen für ihr Handeln ankündigen. Ja, Jona reagiert. Jona macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Ja, Jona, der missachtet Gottes Befehl nicht einfach, sondern er macht sich aktiv auf den Weg in die genau entgegengesetzte Richtung. Und diese Reaktion, die hat mich beim darüber nachdenken schon etwas verwundert. Mein Jona hätte ja auch einfach sagen können, nein, das mache ich nicht, das ist nichts für mich, bin nicht einverstanden, such dir jemand anders. Eine Haltung, die mich an unsere zweijährige Tochter erinnert. Wenn ich zum Beispiel nach dem Spielen mit ihr, vom Spielen draußen mit ihr wieder hineinkomme und sie dazu auffordere, ihre Hände zu waschen, dann kann sie hinstehen und sagen, nein, nicht. Und was Jona hier aber zeigt, das geht noch einen Schritt weiter. Hätte meine Tochter jetzt wie Jona reagiert, dann wäre sie davongelaufen und hätte ihre Hände extra noch mehr schmutzig gemacht, um dann in der Wohnung alles zu betatschen. Wie Jona hier reagiert, ist nicht einfach Ignoranz. Es ist auch mehr als Trotz. Es ist aktive Rebellion. Und ich habe mich gefragt, warum in aller Welt reagiert Jona so? Und die ersten drei Verse, die verraten nicht enorm viel darüber. Wir wollen aber trotzdem mal nochmals hineinschauen. Jonas Auftrag, den er bekommen hat, war insofern speziell, als dass vor ihm noch nie ein anderer israelitischer Prophet eine Gerichtsbotschaft für ein feindliches Volk bekam und er diese Botschaft vor Ort auch ankündigen soll. Das hat es noch nie gegeben, also kann es auch keinen Sinn machen. Das könnte Jona gedacht haben. Und es war für Jona vermutlich auch ein riesiger Schock, als er realisierte, dass er nach Ninive gehen sollte. Eben diese Stadt, dessen Bewohner sein eigenes Volk unterdrückten und ihnen Tributzahlungen auferlegten. Und es ist ja auch völlig was anderes, aus der sicheren Distanz eine Kritik abzusetzen. So wie man heute ziemlich einfach eine E-Mail schreiben kann mit kritischen Worten, weil man dieser Person ja nicht gegenübersteht. Würde Jona aber da mitten in dieser Terrorstadt, auf dem Dorf oder Marktplatz, keine Ahnung wie das aussah, diese Gerichtsbotschaft verkünden, ja was könnte er anders erwarten als seinen eigenen Tod? Angst könnte also ein realistischer Beweggrund gewesen sein, dass Jona so reagiert hat, wie er eben reagiert hat. Hinzu kam, dass bereits ein anderer Prophet, der Prophet Nahum, den Untergang von genau diesem assyrischen Stadt Ninive vorausgesagt hat. Für Jona und vermutlich auch für die anderen Israeliten machte diese Prophezeiung nämlich durchaus Sinn. War Israel nicht das auserwählte Volk Gottes, sein geliebtes Volk, das er vor anderen Mächten, wie zum Beispiel dem Assyrischen Reich, beschützen wollte, mit dem er seinen Plan in der Welt ausführte. Und war nicht Nineveh eine durch und durch boshafte, böse Gesellschaft, die sich auf Kollisionskurs mit dem lebendigen Gott befand? Ja, natürlich würde Gott Nineveh zerstören. Das war doch klar und beschlossene Sache. Zumindest musste Jona so gedacht haben. Und diese Prophezeiung von Nahum, die gab ihm dabei auch recht. Warum also dieser Auftrag? Das ist doch völlig überflüssig und macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Jona hatte nicht nur ein Problem mit diesem Job, den er bekommen hatte. Nein, er hatte auch ein Problem mit demjenigen, der ihm diesen Job gegeben hat. Er konnte einfach keinen guten Grund für seinen Auftrag sehen. Und also würde es auch keinen guten Grund geben. Jona hatte Zweifel daran, dass Gott es wirklich gut mit ihm meinte und dass er gerecht handeln würde. Kennen wir das nicht auch aus unserem Leben? Es passieren Dinge, die können wir einfach nicht einordnen, die können wir nicht mit unserem Verstand fassen, die machen einfach keinen Sinn. Und wir fragen uns ja, weiß denn Gott wirklich, was er da tut? Und wenn da, wie bei Jona, vielleicht gar kein Vertrauen mehr in Gottes Güte ist, ja, dann werden wir unser Glück selber in die Hand nehmen und das tun, was am besten ist. Wenn wir im Verlauf dieser Geschichte etwas nach hinten gehen, so gegen Ende, dann sehen wir, dass Gott die angedrohte Strafe an diese Hauptstadt in Ninive abwendet. Und daraufhin beschwert sich Jona bei Gott und er sagt: Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Man kann es förmlich herausspüren, diese Wut, die in diesen Sätzen mitschwingt. Und diese Aussage, die offenbart etwas, das tief im Herzen von Jona verankert ist. Es ist eine egoistische Sicht auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Jona weiß um diese Eigenschaften bei Gott. Und es ist für ihn absolut okay, dass er und sein Volk Profiteure von dieser Güte Gottes ist. Aber dass auch andere Menschen gegenüber, oder dass Gott anderen Menschen gegenüber genau gleich barmherzig und gnädig und liebevoll ist, und dies ausgerechnet noch an seinen Feinden, damit hat Jona ein Problem. Was genau noch hinter dieser egoistischen Sicht von Jona steckt, das werden wir im Laufe der nächsten Sonntage noch weiter entfalten und sehen. Die entscheidende Frage heute lautet: Wie hätte Jona denn sonst reagieren können auf diesen Auftrag von Gott hin? Oder wie können wir reagieren, wenn wir Gottes Güte in unserem eigenen Leben in Frage stellen? Wir könnten unseren Blick auf Glaubenshelden richten. Abraham zum Beispiel, den auch Jona schon gekannt hatte. Abraham wusste auch nicht, weshalb Gott ihm befahl, seinen Sohn zu opfern. Seinen Sohn Isaac zu opfern. Das machte absolut keinen Sinn. Es war bereits ein Wunder, dass Isaac mit seiner Frau Sarah überhaupt noch einen Sohn bekam. Und weshalb sollte er nun diesen seinen Sohn opfern? Gott hatte bisher noch nie Menschenopfer gefordert. Abraham wusste aber um die Verheißung, die Gott ihm zuvor schon gegeben hatte, dass Gott ihn zum Stammvater einer großen Nation machen würde und dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden würden. Und Abraham vertraute Gott, auch wenn er es vermutlich oder ziemlich sicher nicht verstand und wenn es für ihn auch keinen Sinn ergeben hatte. Und Gott ist gnädig eingeschritten, bevor er seinen Sohn geopfert hat. Gott hat Wort gehalten, ja sogar noch mehr. Gott hat nichts unversucht gelassen, um uns Menschen seine Liebe zu zeigen, bis er schließlich selbst ein paar Jahrhunderte nach Jona auf die Erde kam, als der wahre Isaak und durch seinen Einsatz seines eigenen Lebens unsere Freiheit erwirkt hat. Und das hat ihn alles gekostet. Wir erinnern uns an Karfreitag. Jesus hätte lieber diesen Auftrag nicht angenommen. Aber er hat gesagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Trotz des bevorstehenden, leidvollen Weges, trotz der Angst, vertraute er zuallererst Gott. Wir müssen uns eingestehen, dass wir Menschen eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Dinge dieser Welt haben. Auch was die Güte, was die Großzügigkeit, Barmherzigkeit und Liebe Gottes anbelangt. Und daher ist es entscheidend, dass wir unseren Blick immer wieder von uns weg hin zum Kreuz richten oder an Glaubenshelden wie Abraham. Und dass wir uns von dieser Liebestat am Kreuz immer wieder bewegen lassen. Eine Liebestat, die aus rationaler Sicht überhaupt nicht mehr Sinn ergibt als Jonas Auftrag. Die aber letztlich die Grundlage dafür ist, dass wir auf Gottes Güte vertrauen dürfen, auch in meinem und in deinem Leben. Ja, du großer Gott, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass deine Liebe sichtbar geworden ist, indem dass du Mensch geworden bist. Du hast alles gegeben, weil du uns liebst, weil du gnädig und barmherzig bist. Und wir können das oftmals nicht erfassen mit unserem Verstand, warum du so bist, warum du so handelst. Aber ich möchte dir danken dafür, dass es so ist und dass diese Gnade und diese Liebe und diese Barmherzigkeit für mein Leben gilt und das Leben für aller Menschen. Und ich bitte dich, dass wir an dieser Geschichte von Jona lernen dürfen, dass wir unseren Blick immer wieder von unserem Unverständnis, von unserer eingeschränkten Sicht hin zu dir wenden dürfen und dass wir dort Hilfe erfahren und dass du uns dort einen weiten Horizont schenkst und dass unser Herz voll Gnade und Barmherzigkeit auch für unsere Mitmenschen wird. Danke, dass du mit und an uns deine Liebe zeigen möchtest. Amen.